SRF 2 Kultur.
Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Besonders groß sind die Unsicherheiten oft für Väter mit Migrationshintergrund, die ihre Kinder in einem für sie fremden kulturellen Umfeld großziehen. Deshalb hat die Stadt Zürich ein Väterforum eingerichtet. Hier können sich Landsleute in ihrer Muttersprache über Erziehungsfragen austauschen. Mit dem Co-Leiter des Projekts, René Koska, und dem Moderator Sabri Aliou hat Irin Grüter gesprochen.
Wie lange darf ein Kind täglich vor dem Bildschirm sitzen? Wann muss die Tochter nach dem Ausgang spätestens zu Hause sein? Was tun, wenn das eigene Kind betrunken durch die Tür taumelt? Fragen, die alle Familien umtreiben, egal welcher Herkunft. Doch besonders verunsichernd können sie für Eltern aus einem anderen Kulturkreis sein, die mit anderen Werten aufgewachsen sind als ihre Kinder in der Schweiz. Oft kennen sie deren Lebenswelt kaum, sagt Sabri Aliou, der aus Kosovo stammt und seit 14 Jahren in der Schweiz lebt.
Diese Konflikte meisten kommen, weil die denken, mein Sohn oder Tochter trinkt nichts, die raucht nichts, aber die Realität ist ganz anders.
Als Vater von 5 Kindern kennt Sabri Aliou die klassischen Konflikte, die sich vielen Migranten bei der Erziehung stellen. Deshalb wirkt er als Moderator beim Väterforum mit, das die Stadt Zürich vor 3 Jahren ins Leben gerufen hat, um Landsmännern einen Austausch in ihrer Muttersprache zu ermöglichen. Heute gibt es 15 Gruppen in diversen Sprachen, von Serbisch bis Tamilisch. Über 400 Väter nahmen bisher daran teil. Das Projekt richtet sich gezielt an Väter, weil sie Fragen der Erziehung und Gesundheit traditionell oft den Müttern überlassen, sagt der Co-Leiter René Koska. Dabei fühlen sich viele Väter mit dieser Aufteilung gar nicht wohl.
Wenn man genau nachfragt, sind Männer genauso interessiert an diesen Themen. Und viele wollen eigentlich nicht einfach Assistenten der Mutter sein dabei, sondern eine aktive, eigenständige Rolle darin spielen.
Nur fehlt es ihnen, dass sie meist als Hauptverdiener arbeiten, in körperlich anstrengenden Jobs, oft an Zeit und Energie für die Erziehungsarbeit. Eine der größten Hürden des Projekts ist es, überhaupt Väter für die regelmäßige Teilnahme zu gewinnen.
Zuerst muss man immer Widerstand überwinden. Wenn Sie versuchen, das Projekt zu erklären, ist die erste Reaktion häufig, ja, ist das eine Sekte oder um was geht es wirklich?
Deshalb, sagt René Koska, braucht es Moderatoren, die ihre Landsleute in ihrer Muttersprache ansprechen können und die ihre Lebensbedingungen kennen.
Die meisten unserer Moderatoren sind im Gastgewerbe oder im Baugewerbe tätig.
Bei den Gesprächen in den Männerrunden geht es meist erst einmal darum, die Unsicherheiten und Probleme überhaupt zu benennen, sagt der Moderator Sabri Aliou.
Natürlich, am Anfang schämt jeder. Aber wenn die Väter verstehen, ich bin nicht Einzige, jeder hat Probleme, natürlich, dann ist möglich, eine Lösung zu finden.
Lösungen für konkrete Konflikte, aber auch für den Umgang damit. Wer selbst mit einem autoritären Erziehungsstil aufgewachsen ist, muss sich an andere Formen erst gewöhnen.
Viele Väter sagen, ja, ich habe so gelernt von meinem Vater, der ist der Boss und wir müssen machen, was er sagt. Aber hier, also ich denke, ist wichtig, mit den Kindern zu reden und die bestimmen mit.
Ein Prozess, der gewohnte Rollenbilder in Frage stellt. Die Väter sind in der Regel damit alleine. Ihre eigenen Eltern können sie nicht um Rat fragen, wie es in Sabri Aliou's Kindheit üblich war.
Wenn Missverständnis mit Vater, dann war Großvater oder Großmutter oder Onkel oder war ein ganz anderer Kreis. Hier, also ich habe mit niemandem zu reden.
Deshalb braucht es den Austausch unter Schicksalsgenossen, sagt Sabri Aliou, das Gespräch im Väterforum.
Ich denke, durch das Gespräch, man erreicht mehr als alles andere.
Sagt Sabri Aliou, Moderator beim Väterforum der Suchtberatungsstelle der Stadt Zürich.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Sarah Herwig. Der letzte Vorhang für die New York City Opera ist gefallen. Das New Yorker Opernhaus meldete Bankrott an und bricht die Saison 2013-2014 ab. Die New York City Opera steckte schon seit längerem in finanziellen Schwierigkeiten. Um den Betrieb sicherzustellen, wollte die Oper $7 Millionen auftreiben. Es kamen aber nur 2 Millionen zusammen. 1944 wurde die New York City Opera gegründet. Neben der Metropolitan Opera ist sie das zweite große New Yorker Opernhaus. Im Gegensatz zu den großen Inszenierungen an der Met war die New York City Opera das Haus für kleinere und experimentellere Produktionen. Niederlage für den Dramatiker Rolf Hochhut. Sein Erfolgsstück Der Stellvertreter wird am Berliner Theater am Schiffbauerdamm nicht gegeben. Die Richter des Berliner Landgerichts wiesen einen Antrag zurück, wonach noch in diesem Monat eine Aufführung von Hochhuts Stück Der Stellvertreter erzwungen hätte werden sollen. Hochhut hat das Theater am Schiffbauerdamm an den Intendanten Klaus Peimann und das Berliner Ensemble vermietet. Der 82-jährige Dramatiker Rolf Hochhut ist über eine Stiftung Eigentümer des Theaters. In der Vergangenheit kam es wegen der vertraglich festgeschriebenen Nutzung des Theaters immer wieder zu Unstimmigkeiten. Der Autor Hans Pleschinski hat eine Lesereise nach Russland abgesagt. Als Grund nannte der Verfasser des Thomas-Mann-Romans Königsallee die Unterdrückung von Homosexuellen in Russland. Hans Pleschinski sagte, Buchhändler in Russland, die seinen Roman verkauften oder Veranstalter von Lesungen, könnten bestraft werden. Er selbst auch. Sein Roman Königsallee beschreibt die fiktive homoerotische Beziehung zwischen Thomas Mann und einem Jugendlichen. Seit Juni ist in Russland ein Gesetz in Kraft, das die Erwähnung von Homosexualität in Gegenwart Minderjähriger unter Strafe stellt.
Im Herbst sollten die Künstler dem Pariser Publikum zeigen, was für Werke sie den Sommer hinüber geschaffen hatten. Das ist der Gedanke hinter den Pariser Herbstsalons. Den ersten Pariser Salon gab es 1905 und der schlug ein wie eine Bombe. Verantwortlich für die Aufregung waren Henri Matisse und seine Freunde. Sie stellten knallige, vitale Bilder in ungewohnten Farben aus, die nichts mit den damals üblichen Naturdarstellungen zu schaffen hatten und die die Besucher entsprechend verstörten. Kein Wunder, schließlich hatten sie es hier mit einer ersten Avantgarde-Bewegung zu tun. Der Fauvismus war geboren. Die wichtigsten Bilder dieser Bewegung kann man jetzt in Wien, in der Albertina, sehen. Aufregen werden diese Bilder heute niemanden mehr, aber beeindrucken, das schon, ist unser Korrespondent Günter Kandelsdorfer überzeugt.
Was war das für ein Aufruhr im Herbst 1905? Man habe es mit der Kunst von Wahnwitzigen zu tun, urteilten empörte Kritiker nach einem Rundgang durch den Pariser Herbstsalon. Es seien nichts als grelle, zufällig aneinandergefügte Farbkleckse, was Henri Matisse und seine Freunde da auf die Leinwände gepanscht hätten. Der ästhetische Wert dieser Arbeiten tendiere gegen null.
Was Matisse und die Fauve 1905 gemacht haben, war nichts Geringeres als die erste Avantgarde-Bewegung des 20. Jahrhunderts. Im Herbstsalon 1905 war der große Skandal darin gelegen, dass hier eine scheinbar anarchische Malerei, die überhaupt nichts mehr abbildet, keine Wirklichkeit wiedergibt, vor den Augen getreten ist. Und das hat man mit einer Malerei der wilden Bestien verglichen.
Klaus Albrecht Schröder, Direktor der Wiener Albertina, ist sichtlich stolz auf die Schau, die er und sein Team da in jahrelanger kuratorischer Arbeit realisieren konnten. 160 Meisterwerke des Fauvismus sind in den ehrwürdigen Hallen der Albertina zu bestaunen, darunter hochversicherte Leihgaben aus London, Paris, New York, St. Petersburg, Madrid und Washington. Die wilden Jahre der europäischen Frühavantgarde, kaum jemals wurden sie in Mitteleuropa derart umfassend dokumentiert. Die französische Mittelmeerküste, das vielgepriesene Licht des Südens, spielte eine besondere Rolle in der Malerei des Fauvismus.
Zuerst einmal ist die Côte d'Azur, sind die Mittelmeerlandschaft natürlich seit Van Gogh, seit Signac, ein beliebtes Ziel für alle aus Paris. Hier hat man die Sonne Japans, wie Van Gogh es genannt hat. Hier hat man das südliche Licht, das man sucht. Und das möchte man übersetzen in Punktmalerei. Und so beginnt auch Matisse.
Mit der harmonischen, oft schon zur Konvention erstarrten Gefälligkeit impressionistischer Gemälde haben die Fauvisten nichts mehr im Sinn. Sie gehen es ungeschlachter, wilder, brutaler an. Henri Matisse und seine Kumpels befreiten die Kunst vom Prinzip der Naturnachahmung. Der fauvistische Künstler malt nicht mehr, was er sieht, er malt, was er empfindet. Ein Baum auf einem fauvistischen Gemälde muss nicht unbedingt grün, ein Apfel nicht unter allen Umständen rot sein. Die Fauvisten arbeiten mit grellen Kontrasten, die Farben werden schnell und spontan gesetzt, die Bilder wirken ungebärdig, anarchisch. Dabei konnten sich die fauvistischen Umstürzler durchaus auf berühmte Wegbereiter berufen, betont der Direktor der Albertina.
Matisse und seine Freunde der Reihe Flammarck bauen natürlich auf den Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, des Impressionismus, auf der Malerei Van Goghs oder Cézannes, aber sie gehen in einem entscheidenden Punkt darüber hinaus. Sie bilden nicht mehr Wirklichkeit ab, sondern setzen die Farben willkürlich, unabhängig von der Lokalfarbe und in intensivsten Komplementärkontrasten, sodass das Bild als solches, als Farbraum zu strahlen und zu glühen scheint, obwohl sie gar keine Schatten wiedergeben und keine Modellierungen, keine Perspektive.
Durchwandert man die Ausstellungsräume in der Wiener Albertina, spürt man die Intensität der fauvistischen Malerei fast körperlich. So viel Kraft, so viel Ungebärdigkeit, so viel farbpralle Energie. Ein kleines Wunder vollzieht sich da im Zentrum der Wiener Innenstadt. Die Albertina leuchtet.
Und dieses Leuchten der Matisse-Ausstellung in Wien, das kann man besichtigen noch bis Mitte Januar 2014. Nicht mit Streich, sondern mit Blechblasinstrumenten werden in Südafrika Kleinkriminelle von der Straße geholt. Sie zu Musikern oder Schauspielern auszubilden, das ist das erklärte Ziel der südafrikanischen Non-Profit-Organisation Field Band Foundation. Seit Jahren arbeitet diese NGO erfolgreich in den Townships von Südafrika. Vor wenigen Tagen trafen sich in Johannesburg 1500 junge Menschen zur landesweiten Field Band Championship. Dagmar Bitek war mit dabei.
Riesige Tubas, in der Sonne glänzende Posaunen und Trompeten. Hinter den Blechinstrumenten Jugendliche in roten und blauen Uniformen, die die Blasinstrumente perfekt beherrschen und zugleich noch eine spektakuläre Tanzshow hinlegen. Südafrikas Fieldbands treten jedes Wochenende auf, erklärt eine der Gründerinnen der Fieldband Foundation, Rita Silias.
We have 5,000 children in City 8 programs.
Insgesamt haben wir 5,000 Kinder und Jugendliche in 38 Projekten. Jeden Nachmittag wird geprobt und Samstag, Sonntag sind Auftritte. Die Idee ist, sie zu beschäftigen, damit sie keine Zeit haben, um auf der Straße rumzuhängen. Schauspielunterricht gefolgt von Tanztraining und mehreren Stunden musizieren. Das Tagesprogramm ist vollgepackt. 90% der Bandmitglieder hatten zuvor noch nie ein Instrument in der Hand. Weit über die Hälfte kommt aus kaputten Familien, in denen Alkoholmissbrauch, Arbeitslosigkeit und AIDS den Alltag dominieren. AIDS ist daher immer wieder auch Thema in Inszenierungen. Der 27-jährige Samuel Mampe saß im Knast, verurteilt wegen bewaffneten Überfällen und Autodiebstahl. Bei der Field Band Foundation fing er an, Marimba und Trompete zu spielen. Das hat sein Leben verändert. Bei mir gab es kein Miteinander reden früher. Ich war in Gangs, selber ein Gangster. Wir haben Drogen genommen und verrückte Dinge angestellt. Erst die Foundation hat mich zum verantwortungsvollen, denkenden Menschen gemacht. Sie hat mir gezeigt, wie ich sein kann und dass ich selber entscheide, was ich mache und was nicht.
If I want something, go for it. If I don't want something, I'm not going there actually. Yeah.
Der Schlüssel dazu, strikte Regeln, Pünktlichkeit, Disziplin. Nur wenn alle da sind und proben, klingt es gut und sie können auftreten. Das langfristige Ergebnis, ein Zugehörigkeitsgefühl, das eine Art Familie ersetzt und eine positive, konstruktive Einstellung zum Leben, weil die Jugendlichen Perspektiven entwickeln. Die Besten der Fieldband nämlich gehen nach Kanada oder Norwegen in Austauschprogramme, in denen sie wohltätige Arbeit leisten. Manche bekommen auch Stipendien, um Musik zu studieren. Doch Samuel sagt, er will in Südafrika bleiben und anderen ein Vorbild sein, dass sie nicht Gangs und Kriminalität zum Opfer fallen. Seine Botschaft?
Life is full of challenges, actually.
Das Leben ist voller Herausforderungen. Es geht rauf und runter. Aber es bietet auch Chancen und die gilt es zu ergreifen. Drogen und Alkohol machen keinen Sinn. Klar, jeder kann selber entscheiden, wie er leben will. Aber ich rate allen, versuch's mal mit einer positiven Lebenseinstellung. Für viele Jugendliche hat sich das, kombiniert mit den von der Stiftung vermittelten Werten wie Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Toleranz, bereits ausgezahlt, berichtet Silias. Zwei unserer Mitglieder spielen hier in der Philharmonie in KwaZulu-Natal. Andere sind Sanitäter oder Laborassistenten geworden. Die meisten bleiben aber bei uns als Multiplikatoren und Ausbilder, einfach weil die Field Band Foundation so schnell wächst.
Gestern wurde bekannt, dass der deutsche Schriftsteller Ilya Tronjanow nicht in die USA einreisen konnte und in Brasilien festsitzt. Dieses fast schon kafkaeske Erlebnis beschreibt Tronjanow heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Sarah Herwig.
Ja, nichts ahnend wollte Ilya Tronjanow am Montag am American Airlines Schalter in Salvador de Bahia in Brasilien einchecken, um zu einem Germanistenkongress in Nordamerika zu fliegen. Und dann nahm alles eine andere Wendung. Tronjanow schreibt: Kaum hatte die Mitarbeiterin der Fluggesellschaft meinen Namen eingegeben, hielt sie inne, stand auf und verschwand ohne Erklärung hinter einer Tür. Wenig später kehrte sie mit einer offensichtlich höherrangigen Person zurück, die mir in einem rasanten Portugiesisch und dann in fast ebenso schnellem Englisch mitteilte, wegen Border Crossing Security sei sie verpflichtet, die amerikanischen Behörden sofort nach meiner Ankunft am Flughafen zu verständigen. Als Tronjanow nachfragte, warum, bekam er bloß die rätselhafte Antwort: Ihr Fall ist speziell. Schließlich bekam er dann mitgeteilt, dass er nicht in die USA einreisen darf. Ilya Tronjanow schreibt in dem FAZ-Artikel weiter, dass er vermutet, die verweigerte Einreise habe etwas zu tun mit seinem Engagement gegen Überwachungsstrukturen. Denn er beschäftigt sich publizistisch seit mehreren Jahren mit Überwachung. Und er war auch einer der Initianten eines Schriftstellerprotestes gegen die Überwachung durch den US-Geheimdienst NSA. Tronjanow schreibt, dass sein Fall keine große Ausnahme sei, er sei nur eine Nummer in den Rädern eines gewaltigen Staatsapparats, der unzählige Fälle zu bearbeiten hat. Und er kommt zum Fazit: Es ist mehr als ironisch, wenn einem Autor, der seine Stimme gegen die Gefahren der Überwachung erhebt, die Einreise in das Land of the Brave and Free verweigert wird.
Der Ethnologe David Graeber ist ein Vordenker und Vertreter der Occupy Wall Street Bewegung und er kommt heute im Tagesanzeiger zu Wort.
Im Interview mit dem Tagesanzeiger zieht David Graeber eine vorläufige Bilanz über die Errungenschaften der Occupy Bewegung. Er sagt: Wir waren nie eine populistische Bewegung, die auf kurzfristige Erfolge aus war. Wir streben eine breite moralische Veränderung der Gesellschaft an. Daher denken wir langfristig, wie einst die Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei oder der Feminismus. Es dauerte Jahre oder Jahrzehnte, bis sich die gewünschten Effekte einstellen. Erreicht habe aber man zum Beispiel, dass der Begriff Klasse wieder ein Wort sei, das Politiker in den Mund nehmen. Damit ist es gelungen, sagt Graeber, das Klassenbewusstsein und die damit verbundene Macht wieder auf die politische Agenda zu setzen. Die Occupy-Bewegung sei international und lebendig. Das zeigen der aktuelle Kampf um eine neue Form von Demokratie, jüngst in der Türkei und in Brasilien. Dort wenden sich die Menschen gegen demokratisch gewählte Regierungen, weil diese nicht die Wünsche der Bürger erfüllen, sondern die des internationalen Finanzkapitals. Das sagt David Graeber heute im Tagesanzeiger.
Ein Roman wie ein langes Gedicht. Mit Im Meer spürt Henriette Wascherei der Trauer nach. Und das tut die 36-jährige Berliner Autorin so unkonventionell und so eindrücklich, dass sie mit ihrem Debüt, das dieser Roman auch ist, bereits für den diesjährigen Schweizer Buchpreis nominiert ist.
Es ist ein Allerweltsthema, der Verlust eines geliebten Menschen. Aber wie schreibt man darüber, ohne tränenselige Gemeinplätze zu bedienen, ohne in Kitschfallen zu tappen? Wie schreibt man über eine Erfahrung, die allen zustoßen kann und einen selbst doch einzigartig betrifft? Vielleicht so wie Henriette Wascherei, ruppig und maßlos, ätzend und schrill, wie die Trauer, die die Ich-Erzählerin empfindet. Eva und Jan kennen sich, seit sie 13 sind. Eine DDR-Kindheit an der Ostsee, in wenigen Stichworten filigran skizziert. Später dann kommt Heiner hinzu und nun sind sie zu dritt, ähnlich wie Catherine, Schüll und Jim in François Truffauts Film bzw. Henri-Pierre Rochers Roman. Sie ziehen in Heiners Berliner Wohnung, nehmen Drogen, verbringen die Nächte in Technoschuppen, streiten und versöhnen, schützen und verraten sich. Jung, ohne festen Boden unter den Füßen in einer wankenden Welt, fordern sie das Leben heraus. Bloß, dass Jans Leben schon lange an einem seidenen Faden hängt. Ein immer wieder nachwachsender Hirntumor, der nur kurze Atempausen gewährt, auf dem qualvollen Weg in den Tod. Im Meer beginnt und endet auf Elba. Zitat: Wenn das Alte nicht mehr geht, dann muss was Neues her. Elba statt Hiddensee. Das muss ich erst mal begreifen. Mon hat den Urlaub organisiert. Der Mann, den Eva kennenlernte, weil sie auch nach Jans Tod nicht aufhören konnte, seine Handynummer anzurufen. So wie sie nicht aufhören kann, um Jan zu trauern. Obwohl er am Schluss nichts mehr mit ihr zu tun haben wollte und obwohl sie wusste, dass er schwul war und vielleicht sowieso immer nur den Stricher und Dealer Heiner geliebt hat. Eva verschanzt sich in der einst gemeinsamen Wohnung, ignoriert den näher rückenden Kündigungstermin, reagiert nicht auf die Anrufe von Jans Eltern, die seine Sachen abholen wollen, bedenkt Mons Fürsorge mit bockiger Wut. Und in ihrer Angst, die Erinnerungen an Jan könnten verblassen, kommt sie sich mehr und mehr selbst abhanden. Henriette Vacherey erzählt das alles auf dünnem Eis, erzählt in Sprüngen, Einschüben, Rückblenden, erzählt im rüden Slang des Prekariats und in der poetischen Wucht des Schmerzes. Im Meer ist ein Wagnis und ein gelungenes dazu.
Im Meer von Henriette Vacherey ist im Dörlemann Verlag erschienen und das war ein Buchtipp von Franziska Hirsbrunner.
100 Sekunden Wissen.
Ein gelbes Büchlein und ein Bündel Einzahlungsscheine und der Gang auf die Post. Dann kam das sogenannte Telebanking, aber auch das ist vorbei oder doch nicht wirklich. Den Weg zum heutigen E-Banking erklärt Raphael Zehnder.
Noch vor wenigen Jahren war man fasziniert davon, dass sich Dinge aus der Distanz erledigen ließen. Der Begriff Telebanking verströmte dieses Funkeln des Neuen. Von zu Hause aus konnten der Privatmann und die Privatfrau ihre Bankgeschäfte erledigen. Man brauchte nicht mehr ins Wetter hinauszugehen und kein Briefkastenräuber konnte die schriftlichen Zahlungsanweisungen aus dem gelben Kasten stehlen. Telebanking war monetäre Telekinese. Aus der Entfernung ließ sich das Geld bewegen. Dann verschwand das Wort klammheimlich. Es wurde von einem neueren Wort verdrängt und starb aus. Von Telebanking spricht heute niemand mehr. Ersetzt wurde es durch das Electronic Banking, kurz E-Banking oder Online Banking. Eine interessante Sprachfluktuation. Sie lässt sich so interpretieren. Das Tele im Wort Telebanking hat als Argument an Wichtigkeit verloren. Die Distanz zu betonen, aus der sich ein Geschäft erledigen lässt, ist unnötig geworden. Denn heute ist sehr vieles Tele, auch wenn es nicht mehr so heißt. Beim Telefon hat sich das Tele gehalten, auch wenn es dort vom Smart bedrängt wird. Ein Smartphone ist eben smarter als ein Telefon. Und der Begriff Teleshopping lässt an schlechte Verkaufssendungen auf Privatfernsehkanälen denken, wo unnütze Konsumartikel angeboten werden. Auch da musste etwas Frisches her. Neudeutsch heißt das einstige Tele jetzt oft Home, zum Beispiel das Homeshopping, das Einkaufen vom trauten Zuhause aus. Beim Online-Banking oder E-Banking dagegen, da liegt die Betonung auf der Modernität des Zahlungsvorgangs. Sie sind elektronisch mit dem Business vernetzt. Sie sind in die digitalen Datenströme integriert und an die Gegenwart angeschlossen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.